Mutig, mutig komme ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn, mutig komme ich vor den Thron. Diejenigen von euch, die letzten Sonntag da waren, die erinnern sich vielleicht an dieses Lied und sagen, hey, das haben wir letzten Sonntag auch gesungen. Vielen Dank, dass ihr es nochmal gesungen habt. Dieses Lied war tatsächlich der Auslöser, mich zu dieser Predigt heute bewegt. Mir ging es so, ich weiß nicht, wie oft ich dieses Lied gesungen habe, aber als wir am letzten Sonntag dieses Lied gesungen haben, während des Singens, mich dieser Gedanke eingeholt, ey, wie krass ist das eigentlich, was singe ich da? Mutig komme ich vor den Thron. Was singe ich da? Wie krass ist das eigentlich, wenn wir darüber nachdenken, dass wir mutig vor Gottes Thron kommen? Ich habe vor, es ist ein Bild, das mich eigentlich schon viele, viele Jahre begleitet. Ich habe immer wieder auch mal in einer Andacht oder Predigt eingebaut. Aber es berührt mich auch seit vielen Jahren. Jemand hat mal zu mir gesagt, dass der Glaube, die Beziehung zu Jesus, wie eine Perle ist, die der Gewohnheit unterworfen ist, die verstauben kann. Und was macht man bei einer Perle, die ihren Glanz verliert? Man reibt dran, man befreit sie von dem Staub, der sich darauf abgesetzt hat. Und das kenne ich, muss ich sagen. Meine Beziehung zu Jesus ist manchmal verstaubt. Ich gewöhne mich dran. Ich verliere diese Faszination. Vor einigen Wochen habe ich mich mit einem Kollegen darüber unterhalten, Thomas Baumann, der auch schon hier gepredigt hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind, aber wir haben uns darüber unterhalten, dass wir eigentlich beide Menschen kennen, die mit Jesus gestartet sind, aber irgendwann stehen geblieben sind, die sich abgekoppelt haben. Und Thomas hat etwas gesagt, das ich aus ganzem Herzen eigentlich unterstreichen und dem ich folgen kann. Er hat gesagt, weißt du, ich frage mich, ob die Faszination für Jesus tatsächlich groß genug war. Und Jesus vergleicht auch das Reich Gottes, die Beziehung, die man zu ihm haben kann, mit einer Perle, dieses Bild des Kaufmanns, der diese eine kostbare Perle findet und der dann alles verkauft, der so begeistert über diese Perle ist und alles verkauft, was er hat, um diese eine Perle, um diesen einen Acker zu erwärmen, in dem diese Perle ist. Und letztlich unterstreicht das auch, ey, da wo wir Opfer bringen für Jesus, warum tun wir das? Weil uns Jesus mehr wert ist. Weil die Liebe zu ihm uns mehr wert ist. Und das ist die Grundlage der Nachfolge. Menschen folgen Jesus nach. Wir folgen Jesus nach, weil wir ihn lieben, weil wir so begeistert, so in Beschlag genommen worden sind von dem, was er für uns getan hat. Und dieses Lied, das setzt da an. Mutig komme ich vor dem Thron, freigesprochen durch den Sohn. Und dann singt es von dieser Herrlichkeit von Jesus, und der alle Schönheit übertrifft, da in diesem Thron von Jesus empfangen wir Gnade. Und warum singt dieses Lied davon, mutig vor Gott zu kommen? Warum erinnert es uns daran, dass wir mutig vor Gott kommen sollen? Ist da vielleicht etwas in uns, das zuweilen bewirkt, dass wir ängstlich vor Gottes Thron kommen? Vielleicht bist du noch nie mutig vor seinen Thron getreten. Vielleicht ist deine Beziehung zu ihm von Angst geprägt. Ich weiß es nicht. Meine von Zeiten zu Zeiten, ja. Und dann komme ich zu einer Frage, die mich bewegt. Warum ist es wichtig? Warum ist es so wichtig, vor diesem Thron Gottes Gnade zu schmecken. Weil Gnade Gott alles gekostet hat. Gnade hat Gott alles gekostet. Das ist das Herzstück unserer Beziehung zu ihm. Und in dem Maß, indem ich zulasse, dass die Gnade mich berührt, verändert sie meine Beziehung zu Jesus, meine Beziehung zu mir selber und meine Beziehung zu meinen Mitmenschen. Im Matthäusevangelium im 18. Kapitel, da zeichnet Jesus ein, er malt uns, er stellt uns ein Bild vor Augen von diesem Verwalter, der vor dem König tritt, vor seinem Herrn tritt und der ihm eine ungeheure Summe Geld schuldet. Und er kann davon nichts zurückbezahlen. Und der König, der befiehlt dann Folgendes. Er sagt, er soll als Sklave verkauft werden, ebenso seine Frau und seine Kinder, verkauft auch seinen ganzen Besitz. Dann kann wenigstens ein Teil seiner großen Schuld zurückgezahlt werden. Und dieser Mann, was tut er? Er fällt auf die Knie, er fleht den König um Gnade an und das bewegt das Herz des Königs. Da bekam der Herr Mitleid mit ihm und er erließ ihm seine ganzen Schulden. Dieser Mann, dieser Mensch, er fährt hier vor dem Thron seines Herrn eine unglaubliche Gnade. Seine ganze ungeheure Schuld wird ihm erlassen. Und ihr wisst wahrscheinlich, wie es weitergeht. Irgendwie scheint ihm das nicht wirklich zu berühren. Es löst in ihm nichts aus. Wir lesen dann weiter, als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht. Der war ihm nur etwa 100 Silberstücke schuldig gegenüber seiner Schuld, die ungeheuer groß war. Den ergriff er, würgte ihn und sprach, bezahl mir, was du schuldig bist. Da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen und bat ihn und sprach, hab Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er alles bezahlt hatte, was er schuldig war. Dieser Verwalter, dem diese ungeheure Schuld erlassen wird, er erlebt in der Realität einer ungeheuren Gnade. Ey, wenn man sich das vorstellt, eine Riesenschuld, unbezahlbar, die kann er niemals zurückbezahlen, die wird ihm erlassen. Und es berührt ihn nicht, keine Wirkung. Was war sein Problem? Hat er es nicht zugelassen, dass ihn diese Gnade einholt? Stand er nach wie vor voller Scham vor seinem Herrn, Scham darüber, dass er diese Schuld nicht zurückzahlen konnte? Vielleicht ist er über diese Scham nicht hinweg gekommen und dann lebt er diese unglaubliche Härte gegenüber seinem Bruder. Und das erwürgt sein Glauben. Irgendwo hat man das Gefühl, es dockt überhaupt nicht an. Und ich bin überzeugt davon, dieser Verwalter bildet uns selber auch ab. Es ist eine Erfahrung auch in unserem Leben. Wir alle, die ihr Leben Jesus gegeben haben, die die Wiedergeburt erlebt haben, die zu Jesus umgekehrt sind, die haben es erfahren, dass ihnen diese ungeheure Schuld erlassen wurde. Jesus hat alles bezahlt, eine ganze Schuld, die Schuld deiner Vergangenheit, die Schuld deiner Gegenwart, die Schuld deiner Zukunft, hat Jesus am Kreuz getragen. Sie ist dir erlassen. Etwas, das du niemals hättest bezahlen können. Und dann erwischen wir uns dabei, ich denke, das ist eine Erfahrung, die wir alle gemeinsam haben, wie hart wir manchmal gegenüber der Schuld unseres Mitmenschen sind. Wohlgemerkt, Fußnote, es gibt Dinge, die brauchen Zeit für Heilung, tiefe Verletzungen, die zerstörerisch waren. Hier geht es nicht darum. Es geht um die Härte unseres Herzens. Es geht darum, da wo wir diese Realität, dass uns wirklich alles erlassen wurde, nicht an uns herangelassen haben. Und es gibt viele verhärtete, verbitterte Christen, Kinder Gottes, die seine unglaubliche Gnade erfahren haben. Und es ist bitter, wenn du auf das Leben solcher Kinder Gottes achtest, du wirst zwei Dinge entdecken da. bin ich überzeugt, ein Muster, dass wir dann unsere Schuld relativieren, unsere eigene Schuld. Und das andere ist, verhärtete, verbitterte Christen können sich selber auch nicht verzeihen. Konnte sich dieser Verwalter verzeihen, dass er diese ungeheure Schuld hatte und dass ihm erlassen wurde? Und das kann Teil eines Lebens, unseres Lebensmusters sein, wenn wir nicht Acht geben. Vielleicht haben wir tatsächlich in dieser Gnade gestartet, aber Dinge sind passiert, die uns bitter gemacht haben, die unser Herz verhärtet haben. Und Jesus hat uns zu etwas ganz anderem berufen. Er hat uns zu dieser Freiheit berufen, eine Beziehung zu ihm zu leben, die von dem geprägt ist, was wir in diesem Lied gesungen haben. Und das führt uns dann zu dieser Frage, wie werden wir empfänglich? Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht wieder und wieder für Gottes Gnade. Und ich möchte euch einladen, einige Worte aus dem Hebräerbrief mit mir zu bedenken. Und wahrscheinlich hat euch dieses Lied auch an diese Worte erinnert, Hebräer 4, die Verse 14 bis 16. Das sind machtvolle Sätze, mit denen der Hebräerbrief beginnt, und er beschreibt eine Wirklichkeit, in der wir leben. Das ist kein Bild, keine Metapher, sondern eine Wirklichkeit, eine geistliche Realität, die über unser Leben ausgesprochen wurde. Weil wir nun aber einen großen hohen Priester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Jesus war Versuchungen aller Art ausgesetzt. Wie krass ist das, wenn wir uns das in Erinnerung rufen, wenn wir uns das bewusst machen. Entscheidender Unterschied. Er blieb ohne Sünde. Und dann kommen diese Worte, die unser Herz bewegen. Wir wollen also voll Zuversicht, oder lasst uns voll Zuversicht. Manche Bibelübersetzungen übersetzen freimütig oder mutig. Wir wollen also voll Zuversicht, freimütig vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Diese Worte beginnen damit, dass sie uns vor Augen stellen und sagen, wir haben etwas. Wir haben einen hohen Priester. 2. Korinther 5, Vers 17 spricht davon, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, ist alles neu geworden. Und hier im Korintherbrief spricht Paulus davon, dass wenn jemand Christus angenommen hat, er eine neue Schöpfung ist, eine neue Realität. Und mit dieser Schöpfung, mit dieser neuen Realität ist eine Identität verbunden, eine neue Identität. Und ein Kennzeichen dieser Identität ist, dass du ihn hast. Wir haben etwas. Wir haben ihn, Jesus, den Hohepriester. Da ist nicht die Rede davon, dass wir ihn einmal bekommen werden und dass wir dem nacheifern, ihn zu bekommen, sondern es ist eine Feststellung. Wir haben einen Hohepriester. Das ist Teil, unzertrennbarer Teil unserer Identität als Kinder Gottes. Und das kann uns niemand wegnehmen. Und das ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Vielleicht jetzt in der Situation, in der du dich zurzeit befindest. Du hast einen Hohepriester. Und du hast nicht nur irgendeinen hohen Priester. Was war der Hohepriester? Der Hohepriester, wir haben einen großen Hohepriester, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat. Und im Alten Testament war der Hohepriester derjenige, der einmal im Jahr an den Ort getreten ist, wo die Gegenwart Gottes war, um für das Volk Vergebung zu erwirken, Sühnung zu erwirken. Einmal im Jahr ein menschlicher Hohepriester, der in die Gegenwart Gottes tritt, um für das Volk um Vergebung zu bitten, Versöhnung zu erwirken. Und hier bei uns in dieser Zusage ist von dem großen Hohepriester die Rede. Nicht irgendein menschlicher Hohepriester, sondern Jesus, der Sohn Gottes. Und dann geht das weiter. Da ist die Rede davon, er hat die Himmel durchschritten. Was heißt das? Jesus ist durch die Himmel in Gottes unmittelbare Gegenwart gegangen. Das ist wichtig, dass wir uns das in Erinnerung rufen, vor Augen stellen. Jesus ist in der unmittelbaren Gegenwart Gottes. Und was tut er dort? Er übt seinen hohenpriesterlichen Dienst aus. Er ist Hohenpriester. Für wen? Für dich. Dort in der Gegenwart Gottes, jetzt in diesem Moment, ist Jesus dein Hohepriester und tritt bei Gott für dich ein. Was für ein wunderbarer Herr. Wie wunderbar ist das? Und das ist es wert, innezuhalten, immer und immer wieder, und uns daran zu erinnern, dass in unser Leben hineinsprechen und uns an diese Realität erinnern, dass das die Wirklichkeit ist, in der du und ich als Kinder Gottes leben. Und diese Beschreibung unserer Identität, die geht weiter. Wir haben nicht nur irgendeinen Hohenpriester, wir haben den großen Hohenpriester Jesus, der in der Gegenwart Gottes ist, der für uns eintritt. Und das geht jetzt weiter. Der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit. Wir haben von dieser Identität gesprochen, die wir haben als Kinder Gottes, die uns nicht genommen werden kann. Wer Teil unserer Identität bleibt auch unsere menschliche Identität, die von Schwachheit geprägt ist. Und von welcher Schwachheit ist hier die Rede? Was ist diese Schwachheit? Hier ist von geistlicher Schwachheit, wird von geistlicher Schwachheit gesprochen. Und Schwachheit ist unsere Anfälligkeit dafür, Versuchungen nachzugeben. Wir bleiben schwach, wir sind der Schwachheit unterworfen. Die Schwachheit bleibt Teil deiner Identität als Kind Gottes. Ob dich das stört oder nicht, ob du das wahrhaben willst oder nicht, sie bleibt Teil deiner Identität. Vielleicht stört dich in diesem Moment dieser Satz, aha, jetzt wieder so eine Predigt, die betont, wie gnädig Gott ist. Müsste man nicht mehr über den Zorn Gottes predigen? Ja, auch den gibt es. Aber wenn dich dieser Satz stört, dann erinnere dich an deine Schwachheit, deine Lieblosigkeit, dein Versagen, deine schmutzigen Gedanken. Es geht nicht um die Schwachheit deines Nachbarn, sondern um deine Schwachheit, die in dir ist, um deine Anfälligkeit, Versuchungen nachzugeben. Und das wird uns hier zugesprochen. Dieser Hohepriester Jesus, der in der Gegenwart Gottes für uns eintritt, er leidet mit unserer Schwachheit. Hier ist die Rede vom Mitleiden. Wir kennen dieses Mitleiden, da wo wir wirklich gefallen sind, Versuchungen nachgegeben haben. Wir haken das nicht einfach ab, sondern wir sehen uns unter diesem Leiden. Die Gefühle des Versagens, gefallen zu sein. Und was absolut krass ist, dass der Bereerbrief uns hier zuspricht, dass Jesus dieses Leiden kennt, das mit der Versuchung, mit der Schwachheit verbunden ist. Er spricht vom Mitleiden. Und wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, dann bleiben wir bei diesem Bild stehen, dass Jesus mitleidet. Er weiß um unsere Schwachheit. Er ist der nicht, wir haben einen Hohenpriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit. Und wenn wir uns das nochmal bewusst machen, warum kann Jesus mitleiden mit unserer Schwachheit? Und die Antwort gibt der 15. Vers, weil Jesus, vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Jesus war, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir sind wahrscheinlich so vertraut mit diesen Worten, haben sie immer und immer wieder gelesen. Aber wenn wir da innehalten, uns das bewusst machen, Jesus war vertraut mit Versuchungen aller Art. Die Bibel sagt, dass Jesus ein wirklich wahrer Mensch war und als solcher Mensch kannte er die Versuchungen, die wir unterworfen sind. Er kannte die Versuchung von Macht und Stolz, sexuelle Versuchung, Angst, Maßlosigkeit, all diese Dinge, denen du und ich gegenüberstehen, die kannte Jesus. Und wenn du jetzt noch einen Schritt weiter gehst, an deine Versuchung denkst, deine konkreten Versuchungen, jeder einzelne von uns kämpft mit seinen Versuchungen. Ich weiß nicht, was deine Versuchungen sind, aber eins weiß ich, und das möchte ich dir auch heute zusprechen. Jesus kennt diese Versuchung und er kann mit dir mitfühlen. Und dieses Mitfühlen und Mitleiden ist nicht einfach ein Abhaken, ein drüber hinwegsehen über unsere Fehler oder Sünden. Jesus weiß besser als jeder andere, wie sehr uns die Sünde kaputt macht. Aber seine Identität, sein dir zugewendet sein, ist von Erbarmen geprägt, von Mitleiden. Und dieses Mitleiden, wenn wir das wirklich uns bewusst machen, es andocken lassen in unserem Herzen, das macht was mit uns. Das führt uns genau an diesen Punkt, dass wir voller Dankbarkeit Jesus die Ehre geben. Dafür, dass er all das getan hat, mitleidet und ihm unser Leben hingeben. Diese Worte gehen dann weiter. Wir wollen genau das, was wir dann in diesem Lied auch besungen haben. Wir wollen also voll Zuversicht oder mutig, freimütig vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt. Und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Die Tatsache, dass wir solch einen hohen Priester bei Gott haben, der für uns eintritt. Das ist die Voraussetzung, das Fundament dafür, dass du das Recht hast, mutig, freimütig, voller Zuversicht vor Gottes Thron zu treten. Lass uns noch einen Augenblick hier stehen bleiben. Was bedeutet das, voller Zuversicht oder freimütig vor Gott zu treten? Freimütig ist nicht Respektlosigkeit, aber es ist auch nichts Kriechendes. Es ist kein geducktes Auftreten. Vielleicht kennst du Menschen, in deren Gegenwart du wirklich freimütig, voller Zuversicht auftreten kannst. Das verändert alles. Das verändert deinen Geist, deine Körperhaltung, dein Auftreten. Und das dürfen wir vor Gott. Wie krass ist das? Es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass wir als Kinder Gottes nicht als Angeklagte treten, vor Jesus, vor Gott treten, sondern als Menschen, deren Sache bereits vertreten wurde. Wir kommen als Menschen, die ja tatsächlich nicht würdig sind, aber die einen Hohepriester haben, der sie würdig gemacht hat. Und das ist wichtig, dass wir uns daran erinnern. Und ich möchte das heute wirklich zusprechen und mir auch. Erinnere dich daran, immer und immer wieder, du stehst nicht in Scham vor Gott. Du stehst nicht in Scham vor Gott. Du bist nicht jemand vor Gott, der versucht, seinen Wert zu beweisen. Lass das. Die Realität deines Lebens ist, dass du mit Gerechtigkeit bekleidet worden bist. Egal, ob du dich würdig oder unwürdig fühlst, du bist mit einer Gerechtigkeit bekleidet, die dein Hohepriester Jesus für dich erweckt hat. Und wenn Gott dich anschaut, sieht er dich durch diese Gerechtigkeit seines geliebten Sohnes. Jesus ist zu keinem Zeitpunkt überrascht von deinen Fallen, von deiner Schwachheit oder deiner Sünde. Oh, hoppla, jetzt ist maßvoll. Noch bevor er dich erschaffen hat, wusste er von dieser Schwachheit, wusste er von deinem Fallen. Und er hat dich trotzdem berufen, als sein Kind zu ihm gezogen. Und es ist auch wichtig, dass du dich daran erinnerst, dir bewusst machst, dass das Reiben an dieser Perle, sie zu befreien von dem Staub, der sich auf ihr abgesetzt hat. Gott schaut dich nicht an durch die Brille deiner Fehler, sondern durch das, was sein Sohn, dein Hohepriester am Kreuz für dich getan hat. Irgendjemand hat mal gesagt, der Schöpfer des Universums hat Freude an dir. Und wie wunderbar ist das? Der Schöpfer des Universums hat Freude an dir. Jetzt in diesem Moment, wenn du sein Kind bist, schaut Gott dich an und er hat Freude an dir. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Diese drei Bilder, Thron der Gnade, Barmherzigkeit und Gnade. Thron der Gnade, ein Thron ist eigentlich ein Ort der Macht, der Autorität, des Gerichts. Und hier ist die Rede von einem Thron der Gnade. Und das ist eigentlich unfassbar. Wenn du dir vorstellst, dass der Ort der höchsten Herrschaft im ganzen Universum gleichzeitig der Ort ist, an dem Gott sich dir voller Gnade zuwendet. Wenn du das mal innehältst, der Thron der höchsten Herrschaft im ganzen Universum ist der Ort, wo Gott ist und wo er sich dir voller Gnade zuwendet. Das ist sein Charakter. Und das ermutigt uns, ruft uns dazu auf, mutig vor ihn zu treten, voller Zuversicht. Und im Johannes 4, Vers 18, da spricht dann davon, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Gottes Liebe vertreibt die Angst vor Gericht und Strafe. Und das ist Maß von dem, was Jesus durch den Heiligen Geist bewirkt. In seiner Gegenwart, in seiner Wahrheit darfst du aufatmen und diese Gnade schmecken, die dir durch nichts und niemanden genommen werden kann. Dann ist die Rede von Erbarmen. Was bedeutet Erbarmen? Wie wohltuend ist es, in der Gegenwart von Menschen zu sein, die uns gegenüber Erbarmen haben. Und wie viel mehr in der Gegenwart Gottes, der das Erbarmen, der die Quelle allen Erbarmens ist. Und Martin Lloyd-Jones, er hat mal Erbarmen beschrieben als Gottes Herz, das sich über unser Elend beugt. Gottes Erbarmen bedeutet, ist Gottes Herz, das sich über dein Elend beugt. Und dieses Erbarmen empfangen wir, wann? Wenn wir freimütig, voller Zuversicht vor seinen Thron treten. Dann ist die Rede von Gnade. Gnade, es ist so vielschichtig. Es gibt keine Definition, die wirklich endgültig abdecken kann, was Gnade bedeutet. Und ich bin mir sicher, dass wir, solange wir unseren Fuß auf dieser Erde haben, auch nie wirklich in der Tiefe erfassen, was Gottes Gnade ist. Aber wir schmecken davon. Wir machen uns diese Wahrheit bewusst, dass Gott uns unsere unbezahlbare Schuld, unsere große Schuld nicht anrechnet. Gott spricht uns Würde zu, obwohl wir sie nicht verdient haben. Und das bedeutet, wenn Gott das tut, dass du aufhören musst, dich selber zu verurteilen, wenn Gott das nicht tut. Wo tust du das? Wenn Gott dich nicht verurteilt, musst du aufhören, dich selber zu verurteilen. Und dann ist die Rede davon, dass wir Hilfe empfangen zur rechten Zeit. Wir treten freimütig, voller Zuversicht vor seinem Thron. Wir empfangen Erbarmen, Gnade und Hilfe zur rechten Zeit. Und wir wissen auch, wie sehr wir seine Hilfe bedürfen. jeder von uns unterschiedlich, praktisch. Wo erfahren wir sie? An seinem Thron. Und ich weiß nicht, in welchem Bereich du zurzeit in deinem Leben seine Hilfe brauchst. Und auch da darf ich dir eines zusprechen. Jesus sorgt sich um dich. Jesus sorgt sich um dich. Und er möchte dir seine Hilfe zukommen lassen. Sie wird vielleicht nicht sofort kommen, nicht immer so, wie du und ich es geplant hatten, aber genau dann, wenn wir es wirklich brauchen. Wir empfangen sein Erbarmen, seine Gnade und seine Hilfe. Und dann heißt es, dass wir freigesetzt sind, diese Beziehung zu Jesus zu leben, diese Beziehung der Freiheit, in die Gott uns berufen hat, zu seinem geliebten Sohn, diese Freimütigkeit zu haben, zu ihm selber in dieser Freimütigkeit treten zu dürfen. Und einen letzten Gedanken, vielleicht geht es dir auch wie mir, uns auf diesen Weg zu machen, unsere Beziehung zu Gott in dieser Art und Weise kennenzulernen, zu leben. Das ist ein Weg, den wir beschreiten. Und Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, der uns dabei unterstützt, der uns darin vorausgeht, der uns ermutigt, diesen Weg einzuschlagen und beizubehalten. Aber mir geht es dann oft auch so, dass ich mich immer wieder in diesem Gedanken verstricke und mich erwische, dass ich das Gefühl habe, unwürdig zu sein vor Gott. Dass ich Gott als den strengen Richter sehe, der enttäuscht ist. Wir würden das natürlich nie aussprechen. Aber unsere Gefühle in uns spiegeln das wider. Und wenn das passiert, dann hält uns das ab. Genau das zu tun, wozu uns der Hebräerbrief ja aufruft, nämlich zuversichtlich, mutig vor seinen Thron zu treten, dann ist etwas hilfreich, etwas zu tun, das Martin Lloyd-Jones damit beschrieben hat, dass er gesagt hat, wir müssen den Glauben anwenden. Wir müssen Glauben anwenden. Er hat ein Bild gebraucht. Und er hat nämlich erstmal beschrieben, was Glaube nicht ist. Er hat das verglichen mit dem Thermostat einer Heizung. Du stellst ein Thermostat, du stellst eine bestimmte Temperatur ein und dann regelt dieses Thermostat die Temperatur. Bis, keine Ahnung, wie viel bei dir deine Wohlfühltemperatur ist, es fährt die Heizung hoch, bis es diese Heizung erreicht. Automatisch, du musst nichts tun. Wenn die Temperatur zu hoch ist, regelt das Thermostat die Temperatur wieder herunter. Alles geschieht automatisch. Und Martin Lloyd-Jones hat gesagt, Glaube funktioniert so nicht. Sondern Glaube ist etwas, auch etwas, das du anwenden musst. Und hier kommen wir genau zu diesem Punkt, da wo wir uns in diesem Gedankenmuster wiederfinden, dass wir unwürdig sind, dass wir ängstlich vor Gott treten, ist es wichtig, diese Wahrheit anzuwenden. Diese Wahrheit, dass wir in Jesus einen Hohenpriester haben, unmittelbar in der Gegenwart Gottes, der für uns eintritt und der uns seine Gnade zukommen lässt. Und sein Heiliger Geist wird dich dabei unterstützen. Und dann beginnt ein Prozess, das ist wie eine Saat, die du in deinem Leben aussäst. Sie wird Früchte wachsen. Also wenn du dich in einer Situation wiederfindest, wo du sagst, hey, ich würde so viel mehr dieser Gnade schmecken, bleib dran, lass es zu, sprich diese Wahrheit in dich hinein, erinnere dich immer wieder dran und bitte Gott darum, dass du seine Gnade kennenlernst, dass seine Gnade groß wird in deinem Leben und er wird es tun. Warum? Weil es sein Herzenswunsch ist für dich, dass die Beziehung zu dir von dieser Art geprägt ist. Und dann bleibt diese eine Frage, wie stehe ich vor dem Herrn da? Was kennzeichnet diese Beziehung zu ihm? Stehen wir da, treten wir vor seinen Thron wie jemand, der auf Bewährung bei Gott ist, der hofft, dass er gut genug ist, um in seiner Gegenwart bleiben zu dürfen? Wie jemand, der einen Vertrauensvorschuss kriegt, bei dem er sich jetzt beweisen muss? Oder wie jemand, in dessen Identität tief verankert ist, dass Jesus alles getan hat, um die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass ich und du mutig vor seinen Thron treten dürfen und dort das erfahren, in Empfang nehmen, was er uns vorbereitet hat. Vielleicht bist du auch heute hier und dir ist es wichtig, diesen Schritt zu erneuern, ganz neu Gott um diese Gnade zu bitten, um die Erfahrung dieser Gnade. Vielleicht bist du jemand, der auch noch nie diesen Schritt getan hat, sein Leben Jesus zu geben und du merkst, er zieht dich, dann geh daran nicht vorbei, mach es fest bei ihm. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass diese wunderbare Gnade Gottes groß wird, größer als alles andere und dass sie uns inspiriert. Und ich lade euch ein, wenn all das in diesem nächsten Lied zum Ausdruck zu bringen.